Politik ist in gewisser Weise ein Kampfsport.
Patria o muerte.
The Iron Lady of the Western World.
I have a dream.
Where all South Africans are equal.
Hasta la victoria siempre.
So, hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Verzwickte Geschichte. Mein Name ist Christoph Halm, ich bin studierter Regionalwissenschaftler und unterhalte mich hier jede Woche mit dem Forscher und Historiker Dr. Christian Zwick über ein historisches Thema. Ja, wir beschäftigen uns in unserem kleinen Kuba-Blog auch heute wieder mit der größten Insel der Antillen. Nachdem wir uns bereits die Lebensgeschichten von den weltberühmten Revolutionären Che Guevara und Fidel Castro angesehen haben, haben wir uns in der vergangenen Folge mit den Ursachen und dem Verlauf der kubanischen Revolution beschäftigt. Da wollen wir heute einmal anschließen und uns gemeinsam mit dem Historiker und Kuba-Experten Dr. Christian Zwick, der selbst in Kuba gelebt, unterrichtet und auch viel vor Ort geforscht hat, fragen, wie es nach dem Sieg Castros und seiner Guerilla-Armee gegen den Diktator Fulgencio Batista 1959 mit Kuba weitergeht und warum sich die Regierung dazu entschied, sich der Sowjetunion zuzuwenden. Was vielleicht dem einen oder anderen gar nicht so klar sein dürfte, war die politische Ausrichtung nach dem Sieg gegen die Diktatur zunächst überhaupt nicht klar, denn die Guerilla um Castro hatte zunächst keinesfalls eine kommunistisch-marxistische Ausrichtung. Aber dazu dann gleich noch mehr. Vielleicht noch mal kurz zur Auffrischung. Nach der Unabhängigkeit von der spanischen Kolonialmacht 1898 nehmen die Vereinigten Staaten immer mehr Einfluss auf Kuba. Das Land versucht sich dann unter anderem mit Figuren wie dem aufstrebenden Militär Fulgencio Batista gegenüber dem Nachbarn im Norden zu emanzipieren. Letztendlich sind es aber dann Korruption und Macht wahrscheinlich, die dafür sorgen, dass Batista dem Einfluss des Nordens und der Mafia verfällt am Ende. Nachdem Batista von 1940 bis 1944 gewählter Präsident ist, putscht er sich 1952 gewaltsam erneut an die Macht und macht dem aufstrebenden Rechtsanwalt Fidel Castro und seiner orthodoxen Partei einen Strich durch die Rechnung. Castro scheitert mit Rechtsmitteln und greift zu den Waffen. Am 26. Juli 1953 überfällt der ca. 26-Jährige mit Gefolgsleuten die Moncada-Kaserne in Santiago de Cuba, scheitert jedoch grandios und wird letztendlich inhaftiert. 1955 kommt er im Rahmen einer Generalamnestie frei und geht ins mexikanische Exil. Dort schart er dann weitere Gefolgsleute in der Bewegung des 26. Julis um sich, mit denen er 1956 nach Kuba zurückkehrt und eine Guerilla-Armee aufbaut. Am 01.01.1959 erlangt er schließlich den Sieg und der Diktator flüchtet in die Dominikanische Republik. Ja, so sieht's mal aus. Das vielleicht nochmal kurz als Zusammenfassung und Grundlage für diese Folge. Ja, Christian, da sind wir stehen geblieben in der vergangenen Folge von Verzwickte Geschichte. Was sind denn das für Jungs, die da in Havanna einziehen? Und wie kommt es dazu, dass sie sich politisch letztendlich doch der Sowjetunion zuwenden, was nach dem Sieg ja keinesfalls klar war, oder?
Naja, also wie die da einziehen, sind das einmal die abenteuerlichen, bärtigen, wahnsinnigen von der Sierra Maestra, die es wirklich geschafft haben, das Land irgendwie von Batista zu befreien. Gibt es eine große Masse, die skeptisch ist, die keine Ahnung hat, was das jetzt eigentlich da soll. Man braucht ja nur heutzutage in die Gesellschaft hineinzuschauen, da gehen ja auch viele herum und wissen nicht, was gerade passiert. Und ich glaube, das ist schon so eine Situation, die da auch stattgefunden hat. Also man weiß eigentlich nicht, was los ist. Die Guerilla, die Bewegung, Movimiento 26 de Julio, also des 26. Juli, das ist ganz klar die Gruppe, die hier die Guerilla militärisch zum Sieg geführt hat und auch den Anspruch auf politische Macht stellt. Unter diesen Leuten sind, wie gesagt, zum Beispiel eben Ernesto Che Guevara, der sich zu dieser Zeit schon als Kommunist fühlt oder Sozialist fühlt, der auch noch nicht ganz genau weiß, wohin ihn dieser Sozialismus bringen soll. Soll er ihn in Richtung Sowjetunion bringen oder soll er ihn in Richtung China bringen? Oder gibt es überhaupt noch einen dritten Weg? Wir haben ja in dieser Zeit schon die Konferenz von Bandung 57 gehabt mit der Gründung der Blockfreien, also Tito, Jugoslawien, Nero, Indien, also es gibt hier sozusagen auch noch reichlich Platz und Entfaltungsmöglichkeiten im Bereich sozialistischen Denkens. Also auch da ist die Sowjetunion noch, das ist noch keine ausgemachte Sache. Und beim Fidel sowieso nicht. Der Fidel ist noch immer der liberale, radikal-liberale, der es jetzt endlich geschafft hat, seinen Dauerkontrahenten Fulgencio Batista ins Exil, der ist geflohen. Und der Che Guevara macht das, was er glaubt. Er sucht nach den Apparatschiks von Batista, bringt die in das Castillo de las Cabañas in La Habana, in der Hauptstadt, und stellt sie dort vor schnell kurz Volksgerichtshöfe. Die werden dann zum Tode verurteilt und werden dann dort im Hinterhof erschossen. Und nicht so wenige. Also der Che Guevara sorgt dafür, dass der Fidel, wenn er dann einzieht in Havanna, auch schon vor Tatsachen gestellt wird, dass man hier mit dem politischen Feind nicht zimperlich umgegangen ist. Also das ist sicherlich eines der Vermächtnisse vom Che Guevara, das wir ja auch schon besprochen haben in der Sendung über Che Guevara, der Podcast Verzwickte Geschichten über Che Guevara, den könnt ihr euch ja auch alle anhören. Der ist ja uploadbar. Dann ziehen die ein, aber dann weist der Fidel Castro schon den Che Guevara auch zurecht und sagt, naja, wir dürfen da jetzt schon nicht so vorgehen, wie wir wollen oder wie wir vielleicht wollen, sondern wir müssen schon schauen, dass wir hier einen demokratischen Prozess in Gang bringen mit Wahlen, und dann wird sozusagen hier besetzt nach eigenen Gutdünken natürlich. Universitätsprofessoren übernehmen die Regierungsgeschäfte. Der Fidel nennt sich weiter Führer der Revolution, bleibt ein bisschen im Hintergrund, aber hat natürlich durch die Guerilla und die jetzt sozusagen im Aufbau befindliche Revolutionsarmee natürlich sozusagen das Gewaltpotenzial im Land in der Hand, und das spielt ihm natürlich machtmäßig in die Hände. Aber die Regierung bleibt mal in gewisser Weise liberal, sozial-liberal, würde ich einmal sagen, würde ich das mal einschätzen. Aber natürlich melden sich in so einer Situation auch die Trittbrettfahrer zu Wort, und von den Trittbrettfahrern am lautesten schreien die Mitglieder der Kommunistischen und Sozialistischen Partei, die so tun, wie wenn sie eh schon immer den Fidel Castro unterstützt hätten, und nach Ämtern schreien. Und dagegen sträubt sich eigentlich am Anfang der Fidel, und dann aber durch seine Erfahrungen mit den USA, die Partnerschaft mit ihm und der neuen Regierung eigentlich klar ablehnen, vor allen Dingen in der Person von Richard Nixon, dem damaligen Vizepräsidenten, in einer schwierigen Phase der USA, nämlich am Ende der zweiten Präsidentschaftsperiode von Ike Eisenhower und dem Beginn des neuen Stars der US-amerikanischen Politik, JFK, also Kennedy. Also da haben wir sozusagen den Nixon, der da versucht, mit einem harten Kurs sich in Stellung für die Präsidentschaft zu bringen, gegen den sozusagen weichen Kennedy von den Demokraten. Also das spielt sozusagen dem Fidel gerade nicht unbedingt in die Hände, diese Konstellation. Und daraus erst entwickelt er dann sozusagen diese schon auch starke Provokation gegenüber Washington, indem er dann Kommunisten zu Ministern seiner, also dieser Regierung, wo er im Hintergrund agiert ist. Und das führt dann dazu, dass namhafte, sogar Guerillakämpfer aus der Regierung ausscheiden, weil sie sagen, also das war so nicht ausgemacht noch in der Guerilla. Da sieht man ja das, was du vorher gesagt hast. Also die Guerilla hat eindeutig keine sozialistischen oder kommunistischen Züge insgesamt gehabt. Es hat zwar Protagonisten gegeben, die sicherlich da dabei waren, kommunistisch-sozialistisch aktiv waren, und die scheren dann aus und laufen sozusagen über zum, wenn man so will, zum zukünftigen Feind, nämlich zu den USA, und sind dann ja auch diese Gruppe an Politikern, die in den ersten Monaten diese Revolutionsregierung anführen, die werden ja dann zu den Protagonisten der Schweinebucht. Also diese ganze Aktion der Schweinebucht ist eigentlich eine wenn man so will, Konterrevolution von wirklichen Revolutionären, nämlich solchen, die mit dem Fidel gekämpft haben und natürlich auch noch anderen. Also das heißt, man kann eigentlich gar nicht sagen, dass die Schweinebucht jetzt getragen wurde von einer Gruppe von totalen Fidel Castro-Gegnern. Nein, das waren Leute, die mit ihm meistens auch noch gekämpft haben, die mit ihm den Batista, die Anti gegen den Batista waren. Aber im Exil dann in den USA kommt es dann zu dieser sonderbaren Symbiose von solchen eigentlichen Revolutionären mit Anhängern von Batista, und deswegen wird diese Schweinebucht-Geschichte auch komplett versagen, die auch im Endeffekt, weil sie in sich überhaupt keine stringente politische Ausprägung gehabt haben, sondern dann wiederum irgendein Haufen waren von frustrierten Revolutionären, die dem Fidel Castro vorwerfen, er hätte seine Versprechen ihnen gegenüber nicht erfüllt, und natürlich den frustrierten Batista-Leuten, die zurück an die Macht wollten und wahrscheinlich über die Hintertüre ihren Diktator wieder einführen wollten. Also das ist eigentlich diese Anfangsphase der Revolution, ist komplett chaotisch, und das endet eigentlich erst 1965 mit dem Sieg der Revolution gegen die Konterrevolution, die sich hauptsächlich in der Sierra de Escambray im Hinterland von Cienfuegos und Trinidad über 5 Jahre lang in einem erbitterten Kampf gegen die Revolutionstruppen von Fidel Castro geliefert hat.
Absolut. Also das sollte man sich wirklich mal klar machen. Zunächst ist es gar nicht richtig klar, wohin es mit der Revolution gehen soll. Nach dem Sieg Batistas entledigt sich Che Guevara erstmal den ehemaligen hochrangigen Armeeangehörigen Batistas, indem er sie vor Militärgerichte stellt und kurzerhand erschießen lässt. Castro zieht dann nach Havanna ein und will einen demokratischen Prozess einleiten. Daraufhin übernehmen zunächst mal Hochschulprofessoren die Regierungsgeschäfte mit einer sozialliberalen Ausrichtung. Das Gewaltmonopol bleibt aber bei Castro, der das weiterhin behält. Er sträubt sich gegen die Annäherungsversuche der kommunistischen Partei erstmal, nachdem die USA aber dann die Partnerschaft deutlich ablehnen, vor allem auch in Person des Vizepräsidenten von Ike Eisenhower, also Richard Nixon damals, nennt er Kommunisten zu Regierungsmitgliedern, was natürlich einen Affront für die Vereinigten Staaten bedeutet, ebenso wie auch innerhalb der Guerilla, denn da regt sich dann auch Widerstand, weil einige eben da gar nicht mit einverstanden waren. Die Leute fliehen dann, also auch eher Protagonisten aus der Revolution, fliehen ins Ausland, ins Exil und organisieren eine Kontrabewegung, die dann zum Beispiel auch mit der Schweinebucht-Invasion versuchen, gegen den ehemaligen Mitstreiter Fidel Castro aufzubegehren. In den kommenden Folgen werden wir uns auch noch der Schweinebucht-Invasion und auch der Kuba- bzw. Raketenkrise widmen. Bleiben aber jetzt mal vielleicht noch bei der weiteren Entwicklung. Castro beginnt mit Verstaatlichungen und wendet sich dann letztendlich der Sowjetunion zu. Es kommt dann auch zu Enteignungen vieler weiterer Unternehmen auf Kuba, unter anderem auch der Familie Bacardi, bekannt durch die große Rummarke Bacardi. Was passiert denn da genau?
Naja, es ist also dann, und das ist noch bevor eigentlich, das macht eigentlich das Wesen der kubanischen Revolution an sich auch aus, also bevor es noch zu einem Kooperationsabkommen mit der Sowjetunion kommt, beginnt Fidel Castro schon mit der Verstaatlichung von US-amerikanischen Unternehmen oder von ausländischen Unternehmen an sich. Also das heißt, dieses Frustrationspotenzial, das sich da aufstaut in Fidel Castro aufgrund der fehlenden Unterstützung Washingtons für seine Regierung. Also ich wiederhole das noch einmal. Der Fidel Castro ist offen gegenüber Washington. Er fühlt sich ja auch zum Teil diversen amerikanischen Medien verpflichtet, die ihn da ja begleitet haben durch diese Guerillatätigkeit. Also es ist ja da durchaus, er schafft es ja auch ich weiß jetzt nicht, ob er es auf die Titelseite damals schon von Times geschafft hat, aber da gibt es in den großen Newsweek, Times und allen großen Zeitungen immer wieder Berichte über ihn, Interviews mit ihm. Also er ist eigentlich schon auch überrascht, dass hier die Amerikaner, die US-Amerikaner eine derartige, harsche Politik gegen ihn rasch fahren. Und ich glaube, das ist mitunter ein Grund, warum er dann diese Verstaatlichungen so rasch in Angriff nimmt. Und zu den Verstaatlichen gehört dazu auch noch die sogenannte Agrarreform. Und das ist überhaupt ein Kernstück der kubanischen Revolution, das bis heute in sich selbst eigentlich eines der Grund Grundfesten dieser Revolution ist, nämlich eine wirkliche Agrarreform. Das ist etwas, was in allen lateinamerikanischen Ländern immer wieder versucht wurde, eine Agrarreform. Also dieser riesengroße Grundbesitz von Oligarchen, der da zerschlagen wurde. Und das sind Dinge, die die Revolution schon 1960, 61 in Angriff nimmt. Mitunter verantwortlich, und das muss man jetzt auch sagen, ist Ernesto Guevara. Ernesto Guevara ist einer der Motoren, der immer wieder dem Fidel am Ohr hängt und sagt, Fidel, wir müssen eine Agrarreform machen. Fidel, schau, wir müssen das und das für die Leute machen. Wir müssen unser Modell von der Sierra Maestra auf den ganzen Staat ausdehnen. Dazu gehört natürlich auch der Camilo Cienfuegos, der auch links steht, vielleicht nicht so links wie der Che, und vor allen Dingen sein Bruder Raul Castro. Raul Castro ist ja eigentlich, im Gegensatz zu Fidel, schon seit Jugend in der Sozialistischen Partei aktiv gewesen, war ja auch bei den großen internationalen Treffen in Europa, in Bukarest, in Wien war er, in Prag, als junger 18-jähriger Bub. Und diese Gruppe ist eigentlich die, die den Fidel eigentlich dazu drängt, hier revolutionär vorzugehen. Und last but not least ist es dann eigentlich eine Entscheidung, die mit dem Embargo zu tun hat. Die Amerikaner ziehen sozusagen alles ab aus den USA, aus Kuba, wiederum natürlich auch aufgrund der Angespanntheit durch die Verstaatlichungen. Es kommt dann auch zu Fluchtbewegungen von Leuten, die natürlich ihr Unternehmen verlieren. Dazu muss man sagen, die werden jetzt nicht einfach nur so verstaatlicht, sondern die werden natürlich mit Geld bezahlt. Also das heißt, das wird denen abgekauft für den Preis natürlich, den der Fidel Castro festgelegt hat. Aber das ist also in dem Sinne jetzt kein Raub im klassischen Sinne, sondern eine Enteignung mit einer Bezahlung. Und da wird das kompensiert, ja. Und das führt dann zu dieser Entscheidung eines Embargos, einer Blockade. Und innerhalb dieser Blockade bietet sich dann die Sowjetunion als Partner an und macht dann diese unmoralischen Angebote, Zucker für Erdöl und also all diese Angebote, unmoralisch unter Anführungszeichen, natürlich, weil das, was die Sowjetunion mit Kuba dann über 30 Jahre macht, ist im Vergleich zu dem, was die USA davor gemacht haben, schon ein sehr faires System gewesen. Und wenn man heute mit Kubanern über die sowjetische Zeit spricht, also jene Zeit, in der Kuba in diesem sowjetischen Modell einen Platz hatte, dann wird man, also mir ist es noch nie passiert, dass jemand ein schlechtes Haar an der UdSSR gelassen hätte. Die haben immer gesagt, die UdSSR hat uns unterstützt, die haben uns jeden Tag zwei große Hilfsschiffe geschickt mit großen Lieferungen und die haben vor allen Dingen eines nicht gemacht wie die USA. Sie haben uns hier kein Land weggenommen, sie haben hier nichts privatisiert. Sie waren zwar militärisch in Kasernen, aber das war's. Mehr haben wir von der Sowjetunion eigentlich hier nicht gesehen.
Okay, also Castro ist nach der ablehnenden Haltung der USA erstmal frustriert, beginnt mit Enteignungen und startet eine Agrarreform auf Kuba. Und so Gestalten wie Che Guevara und Raúl Castro drängen ihn auch immer mehr, sich der Sowjetunion gegenüber zu öffnen. Und am Ende ist es dann das Handelsembargo, das letztendlich auch ausschlaggebend dafür ist, dass genau das am Ende passiert. Die Verbindung zur Sowjetunion intensiviert sich dann über die nächsten Jahrzehnte und auch der Graben zu den USA wird irgendwie immer größer. Erst nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ab 1989 verliert Kuba dann diesen starken Partner, was erstmal eine Katastrophe ist. Zu Beginn der vergangenen Folge hattest du ja schon mal von dieser Sonderperiode berichtet, die du selbst auch miterlebt hast. Die Periodo Especial, en tiempos de paz heißt, glaube ich, auf Kuba, in den 90er Jahren beschreibt jene Phase der Wirtschaftskrise, in der Kuba auf einmal ohne die Sowjetunion zurechtkommen musste. Entgegen aller Erwartungen am Ende, würde ich sagen, kann sich Kuba aber auch hier behaupten, schafft es dann tatsächlich das sozialistische Regime auch bis heute aufrecht zu erhalten. Kuba wendet sich dann dem Tourismus und anderen Partnern in der Hemisphäre, also wie zum Beispiel Venezuela, Ecuador oder Bolivien zu. Die kubanische Revolution ist aber ja offiziell bis 2020 noch nicht zu Ende. Wie steht es denn deiner Ansicht nach aktuell um Kuba und die kubanische Revolution? Was bekommst du auch davon mit von drüben und wie denkst du, geht es damit auch in den kommenden Jahren weiter?
Naja, einerseits möchte ich noch sagen, dass die kubanische Revolution zwischen 1959 und 2020 verschiedene Phasen durchgemacht hat. Und diese Periodo Especial ist eine von diesen Phasen, die 1991 beginnt und 1999, 2000 ungefähr endet. Also fast eine Dekade war Kuba in eine Art Tiefschlaf versetzt und hat sich nur mit allen Nötigsten über Wasser halten können. Und dann kam 1999 das Glück, dass Hugo Chavez in Venezuela gewonnen hat, die Wahlen gewonnen hat, und seitdem ist Kuba ein Partner des bolivarischen Venezuelas und kann deswegen mit Erdöl unterstützt werden. Und diese Achse ist aber in den letzten Jahren aufgrund der Wirtschaftskrise in Venezuela brüchig geworden, und deswegen ist das auch für die Wirtschaft von Kuba natürlich eine große Schwierigkeit gewesen, die sich da ergeben hat. Also nicht nur der Tod von Chavez 2013 spielt hier eine Rolle, aber gar nicht so große, weil unter Maduro ist diese Partnerschaft weitergeführt worden. Aber Venezuela geht es einfach selbst so schlecht zurzeit, dass es Kuba gar nicht unterstützen kann. Kuba kann sich aufgrund verschiedener Dinge natürlich über Wasser halten. Das eine ist der Tourismus, der jetzt natürlich weggebrochen ist durch die Pandemie, der eine wichtige Rolle spielt. Dann hat man die Zuckerwirtschaft selbst diversifiziert. Man also baut jetzt aus Zucker verschiedenste Nebenprodukte und ist jetzt nicht mehr nur auf die Ernte von Rohrzucker und Zucker als solches fokussiert, sondern eben auch auf verschiedene Derivate, die daraus entstehen können. Was Kuba noch macht und mit Geld verdient, ist mit Ärzten, schickt Ärztebrigaden in der ganzen Welt herum und macht damit auch ganz gut Geld, aber das ist natürlich volksökonomisch jetzt nicht unbedingt der große Rausreißer, hat eine eigene pharmazeutische Produktion, baut also Generika, ist also hier sehr erfolgreich, muss man auch sagen. Also die kubanische Pharmazie hat einen sehr hohen qualitativen Status auch. Und man hat mit Hilfe von Venezuela auch eigenes Erdöl gefunden im Golf von Mexiko, also genau vor der Küste. Also auch da hat sich einiges in den letzten Jahren getan, das der kubanischen Wirtschaft vielleicht auch positive Dynamiken vermittelt hat. Andererseits muss man sagen, Kuba hat ja zwei Währungen, eine Devisenwährung, den CUC, den konvertierbaren Peso, und einen eigenen kubanischen Peso. Und jetzt die Stimmen der letzten Tage aus Kuba machen Menschen sehr bedenklich. Mein guter und lieber Freund Sergio Guerra Villaboy, der ist Direktor des Instituts für Geschichte an der Universidad La Habana, hat mir erst gestern wieder ein E-Mail geschrieben, dass sie noch nicht wissen, was jetzt passieren wird, wenn die Währung abgeschafft wird. Nämlich diese Devisenwährung soll abgeschafft werden und der Peso, der kubanische Peso, soll die einzige Währung im Land bleiben, mit einer Art Aufwertung oder auch Abwertung. Das ist nicht wirklich genau verständlich, zumindest für Historiker zu diesem Zeitpunkt jetzt noch. Also hat recht traurig geklungen, und dazu kommt die Situation im Land wegen des Lockdowns. Kuba hat zwar sehr geringe Zahlen, was die Infektionen und auch die Toten der Covid-19-Geschichte betrifft, aber eine sehr strenge Handhabe darin. Das rührt sicherlich auch daher, dass die Kubaner ja sehr leidgeprüft durch viele Hurricanes sind und hier eine sehr starke Disziplin in diese Richtung entwickelt haben. Also wenn man mich jetzt fragt, ist das Modell in Gefahr, dass es sozusagen hier zusammenbricht aufgrund dieser multiplen Einflüsse von außen, die es zurzeit gibt, also das schwache Venezuela und die Pandemie und natürlich auch die Trump-Politik. Obama hat ja versucht, das Land Kuba zu öffnen durch moderate Politik, und Trump hat es versucht zu öffnen mit radikaler Politik. und Kuba will sich gar nicht öffnen, hat aber natürlich mit der moderaten Politik mehr Freude, weil sich dadurch natürlich Investitionsmöglichkeiten offenbart haben, die es vorher nicht gegeben hat. Und das wurde von Trump wieder zurückgedrängt und jetzt dadurch, dass man nicht reisen kann, eine Sache, die ja für Kuba über Jahrzehnte gegolten hat, dass es sehr schwierig war zu reisen, jetzt kann man wirklich nicht reisen. Jetzt wissen wenigstens die Menschen heute in Deutschland und Österreich, wie es den Menschen im Kommunismus gegangen sein muss, dass sie nicht reisen durften. Eines der sicherlich größten Fehler, die der Kommunismus je hervorgebracht hat, aber das sind natürlich Dinge, die mit vielen Problemen einhergehen. Und diese Probleme treffen jetzt Kuba. Wenn man allerdings weiß, wie sich Kuba aus all diesen Problemen immer herausgewunden hat, wie du das vorher gesagt hast, bleibt zu hoffen, dass möglicherweise Kuba auch in dieser Weltkrise als Gewinner hervorgehen kann, weil die wissen zumindest, wie man sich in solchen Krisen als gemeinsame, solidarische Gesellschaft verhält. Etwas, was es ja im Rest der Welt kaum gibt, nämlich echte Solidarität. Auch wenn die Politikerinnen und Politiker der heutigen Tage immer von Solidarität reden, ich glaube, keiner von denen weiß wirklich, was Solidarität ist. Das ist ja nur eine falsche Solidarität, die hier vorgegaukelt wird. In diesem Sinne, glaube ich, können wir hier auch einen Schlusspunkt setzen.
Gut, also Kuba steht gerade auch vor dem Hintergrund der globalen Pandemie und der andauernden Wirtschaftskrise vor gewaltigen Herausforderungen, kann man sagen. Ein Punkt, der mich da noch interessieren würde, betrifft jetzt eher die Politik der USA gegenüber Kuba. Mir erschließt sich nämlich nicht so recht, warum die Vereinigten Staaten nach wie vor an diesem Handelsembargo festhalten. Denn ich könnte mir vorstellen, dass es sehr viel Druck ausüben würde auf die kubanische Regierung, wenn man das Embargo einfach aufhebt und dann sozusagen die kapitalistischen Schleusen öffnet. Und Kuba damit dann gezwungen wäre, sich selber weiter zu öffnen, was vermutlich ein relativ baldiges Ende des Sozialismus auf der Insel zur Folge haben könnte. Warum glaubst du denn, tut man das nicht? Hat das was damit zu tun, dass man nach Jahrzehnten der Sanktionen das Gesicht wahren möchte oder woran liegt das?
Naja, einerseits wird es dieses kindische Verhalten sein, das du gerade angesprochen hast, dass man denen sozusagen diesen symbolischen Sieg nicht überlassen will, dass man sagt, wenn man das Embargo aufgibt, dann hat man verloren und dann gibt man zu, dass die Embargo-Politik an sich völlig gescheitert ist und das nach 60 Jahren. Zweitens muss man natürlich festhalten, es ist eher peinlich, ja. Das Zweite muss man festhalten, dass ja die USA einer der größten Handelspartner von Kuba ist. Das ist vielleicht nicht so bekannt, aber wenn man in Kuba in einen Devisenladen reingeht, dann findet man dort sehr, sehr viele US-amerikanische Produkte. Also um nicht zu sagen, würde schon fast sagen, ein gutes Drittel aller Produkte, die ich da erlebt habe in den USA, sind in Kuba, Entschuldigung, die kamen aus den USA. Also es gibt ja durchaus so etwas wie Handelsbeziehungen und zwar gar nicht wenige eben zwischen den USA. Aber sie sind halt nicht von Washington gemacht, sondern sie sind bundesstaatlich ab. Also das heißt Minnesota zum Beispiel, Milwaukee-Butter gibt es zu kaufen. Also das heißt, verschiedene Bundesstaaten haben Abkommen mit Havanna oder mit Santiago de Cuba, also da eine Provinz mit einer Bundesstaat. Also es gibt hier durchaus ganz spannende, das müsste man mal von ökonomischer Seite her auch beleuchten, was für ein Typ von Wirtschaftlichkeit das im Endeffekt ist, mit der da abgeht. Aber offiziell darf das alles nicht gesagt werden. Offiziell darf das alles nicht über die US-amerikanischen Banken abgewickelt werden, sondern muss dann über mexikanische Banken abgewickelt werden. Überhaupt fliegen die meisten Amerikaner über Cancun nach Havanna. Also ich habe dort schon hunderte Amerikaner gesehen in einer Zeit, wo es absolut verboten angeblich gewesen wäre, wenn US-Amerikaner dürfen kubanischen Boden nicht betreten und wenn sie zurückreisen, dann müssen sie in den Knast. Deswegen fliegen sie über Mexiko und kriegen keinen Stempel in den Pass und da gibt es die abenteuerlichsten Geschichten. Aber warum man das Embargo nicht auflöst, dürfte wirklich nur mit dieser Gesichtswahrungspolitik Washingtons zu tun haben. Man kann nur hoffen, dass der neue Präsident, der elected President hier und vor allen Dingen die Vizepräsidentin möglicherweise hier endlich einmal einen anderen Kurs fährt. Ich glaube, es ist durchaus beachtenswert, wenn man sich das Modell Kuba, das sozialistische Kuba ansieht. Man kann die guten Sachen, die das System hervorgebracht hat, sicherlich auch in anderen Staaten anwenden. Und das, was nicht funktioniert hat, ja, schauen wir unsere Staaten mal an, da funktioniert auch vieles nicht. Also ich würde da auch die Kirche im Dorf lassen und sagen, das kubanische Modell hat seinen Reiz, hat interessante Entwicklungen durchgemacht, manche waren auch negativ, das muss man da natürlich auch laut sagen können und auch dürfen, zum Beispiel Umerziehungslager für Homosexuelle, fällt mir jetzt einmal da ein, natürlich auch für andere Oppositionelle oder für oppositionelle Gruppen an sich. Da gibt es schon genügende Sachen, die nicht, wo man nicht wegschauen darf. Aber andererseits gibt es auch viele, viele Dinge, die wo man genau hinschauen sollte, weil sie zum Teil viel, viel bessere Entwicklungsschritte gesetzt haben, als sie bei uns in Mitteleuropa gesetzt wurden.
Das heißt also, dass die Verbindungen zwischen Kuba und USA weitaus enger sind, als man das vielleicht sich vorstellen mag oder auch offiziell zugegeben wird. Und offenbar geht es den USA vor allem auch darum, das Gesicht zu wahren nach der langen Zeit des Handelsembargos. Bleibt natürlich abzuwarten, was sich dann unter Joe Biden da weiterhin tut. Ich denke aber, wie du sagst, dass man vom kubanischen Modell sicherlich viel lernen kann, auch wenn dort viele Fehler, wie du es ja jetzt auch schon angesprochen hast, gemacht wurden. Kuba ist in jedem Fall eine Reise wert. Fahrt dort unbedingt mal hin. Es ist sehr spannend und auch ein unfassbar schönes Land, das vor allem im internationalen Vergleich auch sehr sicher ist. Da kann man nachts rumspazieren, ohne sich seines Lebens fürchten zu müssen. Das ist in anderen Ländern bzw. anderen großen Städten eher weniger der Fall in der Hemisphäre. Aber gut, damit machen wir dann mal einen Punkt. Ich denke, das war eine recht runde Zusammenfassung der kubanischen Revolution. Christian, danke dir dafür.
Ja, gerne, gerne.
Gut, euch da draußen auch vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind damit auch noch lange nicht am Ende mit der größten Antilleninsel, denn wir wollen uns auch in den nächsten Folgen noch mit Kuba beschäftigen. In der kommenden Folge soll es dann nämlich um die Invasion in der Schweinebucht gehen. Hört auch da wieder rein. Ja, und schaut auch gerne mal rein auf Instagram und Facebook, wo die Kolleginnen Jana Gutenberg und Violetta Mausfeld weitere Informationen zur Folge zur Verfügung stellen und auch Bildmaterial von unseren Forschungsreisen auf Kuba. Ja, und folgt uns gerne da, wo ihr uns hört. Da freuen wir uns drüber. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche, beziehungsweise ihr hört uns nächste Woche bei einer neuen Folge von Verzwickte Geschichten. Bis dahin, macht es gut und bleibt gesund.